Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Das ist jetzt da. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Das sind umgerechnet in unseren Maßen 100 Liter circa. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas daraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Also wollen wir uns öffnen für dein Wort, wie die Blumen sich für die Sonne öffnen. Komm du in uns wohnen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte von der Hochzeit zu Kana gehört vermutlich zu den wenigen neutestamentlichen Geschichten, die Menschen heute noch kennen. Wasser in Wein verwandeln ist ja fast schon sprichwörtlich geworden. Und es ist ja auch eine tolle Geschichte, anschaulich, faszinierend. Man kann sich das gut vorstellen, wie die Kellner zum Brunnen laufen und ächzend wieder zurückkommen und wie dann der Festmeister völlig aus dem Häuschen ist, als er diesen Wein schmeckt. Das muss ja ein richtig edler Tropfen gewesen sein, kein Wein aus dem Tetrapack und davon gleich 600 Liter. Für mich ist das Faszinierende an der Geschichte aber nicht nur die Menge und auch nicht, dass Jesus und seine Jünger offensichtlich gerne auch Wein getrunken haben, sondern wofür Wasser und Wein in unserem Leben stehen. Wasser, das ist das Gewöhnliche, das Alltägliche, das manchmal vielleicht etwas fade, ist okay, aber ohne besonderen Geschmack, eben das Gewöhnliche. Wein dagegen, das ist das Besondere. Geschmackvoll, gehaltvoll. Ein Zeichen von Lebensfreude und Lebensfülle. Vor gut 2 Wochen am Altjahrsabend habe ich über das Unkraut in unserem Leben gesprochen und wie wir damit umgehen können. Wobei das Unkraut in unserem Leben ja nur einen Teil ausmacht, und das meiste in unserem Leben, um mal in den biblischen Bildern zu bleiben, das meiste in unserem Leben ja doch Wasser ist. Also das Normale, das Alltägliche, das Gewöhnliche, das, was okay ist, aber eben nur Wasser. Leiden wir nicht manchmal darunter, dass wir alle nur mit Wasser kochen, wie wir das sagen? Hat man ja auch gerade gemerkt, ne, wir kochen alle nur mit Wasser. Und sehen wir uns danach eigentlich nach mehr, weil wir spüren, dass unserem Leben das Besondere, das Köstliche, das Wertvolle fehlt? Wir wünschen es uns für unser Leben im übertragenen Sinne, da soll weniger Wasser und mehr Wein sein. Mehr, das uns schmeckt, das unser Leben reich und froh macht. Aber immer wieder bleibt nur das Wasser, das Alltägliche, das Unaufregende, das Gewöhnliche. Und dabei sehnen wir uns ja nach Wein, in unserem Leben, nach Erfüllendem, nach Erquickendem, einfach nach mehr. Wie ist das damals gewesen? Warum wurde aus Wasser Wein? Wie kann aus unserem Wasser Wein werden? Das Erste und fast schon das Wichtigste steckt in einem Satz am Anfang, den man leicht als Nebenbemerkung so überlesen kann. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Eigentlich ganz banal. Wenn Jesus damals nicht bei der Hochzeit eingeladen gewesen wäre, hätte er kein Wasser in Wein verwandelt. Also Jesus muss eingeladen sein, sonst passiert nichts. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn in unserem Leben nur Grau in Grau und alles gewöhnlich ist. Wenn wir Jesus nicht in unser Leben einladen, kann er auch nicht aus unserem Wasser Wein machen. Umgekehrt ist es allerdings so, dass Jesus sich gerne einladen lässt. Das lesen wir an vielen Stellen im Neuen Testament. Und er lässt sich, wie wir hier sehen, nicht nur einladen in unser Leben, wenn es uns schlecht geht, sondern auch zu unseren Festen und Feiern. Jesus freut sich, wenn wir uns freuen. Jesus freut sich, wenn er mitfeiern kann. Jesus freut sich, wenn er dabei sein kann in unserem Leben. Er wartet nur darauf, eingeladen zu werden. Und Jesus einzuladen, das ist überhaupt nicht schwer. Irgendeinen Prominenten einzuladen, ist weitaus schwieriger. Jesus einladen ist einfach. Wir, die wir hier sind, haben ihn heute Morgen bereits schon dadurch eingeladen, dass wir uns auf den Weg gemacht haben zum Gottesdienst. Denn er hat ja gesagt, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Es reicht ein Gebet, das Aufschlagen und Lesen in der Bibel, der Losungen, das Gespräch im Hauskreis und so weiter. Ganz einfach, Jesus immer wieder neu in unser Leben einzuladen. Und das ist das Erste, was wir uns merken können. Jesus in unser Leben einladen, das ist die Voraussetzung, damit in unserem Leben aus unserem Wasser Wein wird. Und das Zweite, Jesus das sagen, was uns bedrückt und Sorgen macht. Wenn Jesus eingeladen ist, wenn er dabei ist, dann heißt das nicht, dass es keine Probleme mehr in unserem Leben gibt. Dass es uns mit Jesus nur gut geht, dass wir keinen Gefahren und Nöten mehr ausgesetzt sind, das ist uns nicht verheißen. Aber dass er uns nicht allein lässt mit unseren Sorgen und Nöten und dass er ein offenes Ohr für uns hat, das dürfen wir wissen. Er lässt sich von uns ansprechen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, so wie Maria das ja auch getan hat. Und wir merken hier Maria, ja, ein sehr aufmerksamer Mensch. Sie bittet Jesus ja nicht für sich, sondern weil sie merkt, wie oberpeinlich für die Brautleute es wird, wenn kein Wein mehr da ist. Und es ist ja auch wahrlich nicht angenehm, wenn aus dem Leben so die Luft rausgeht, wenn es keinen Spaß macht zu leben und das Leben öde wird. Maria tut das, was auch wir tun können und sollen. Sie geht zu Jesus und sie sagt ihm, was ihr Sorgen macht. Allerdings macht sie dabei eine Erfahrung, die wir auch kennen. Jesus lässt sich nicht vereinnahmen und zwingen. Er ist kein Lückenbüßer. Er ist kein Wunschautomat oder ähnliches. Und es ist nicht einfach, damit umzugehen, wenn Jesus unsere Bitten und Flehen nicht beantwortet, beziehungsweise nicht so beantwortet, wie wir es gern hätten. Wenn er nicht reagiert, obwohl wir ihn inständig bitten. Manchmal ist das ganz schön hart, so hart wie diese Zurechtweisung. Was willst du von mir, Frau? Maria hat bestimmt mehr als nur geschluckt. Und es geht auch uns quer runter, wenn Jesus unsere Wünsche nicht sofort erfüllt oder nicht so erfüllt, wie wir das gerne möchten. Von Maria können wir nicht nur lernen, mit allem zu Jesus zu gehen und ihm unsere Anliegen zu nennen. Wir können auch bei ihr lernen, trotz des Ausbleibens sofortiger Hilfe immer noch etwas von Jesus zu erwarten. Das tut sie. Sonst wäre sie nicht zu den Dienern gegangen und hätte gesagt, tut alles, was er euch sagt. Das hat sie getan und gesagt, weil sie noch etwas erwartet von Jesus. Sie ist sicher, dass er handeln wird, auch wenn sie zunächst sein Stillhalten nicht versteht. Maria hört nicht auf, von Jesus etwas zu erwarten. Wenn wir vorschnell die Flinte ins Korn beziehungsweise Bibel und Gebet in die Ecke werfen und aufhören, von Jesus etwas zu erwarten, weil er nicht so reagiert, wie wir uns das wünschen, wie soll dann aus unserem Wasser Wein werden? Meinen wir denn wirklich, wir wüssten es besser als Jesus, wann, was und wie für uns dran ist? Wenn aus unserem Wasser Wein werden soll, dann gilt als zweites Jesus das Sagen, was uns bedrückt und Sorgen macht, und nicht aufhören, von ihm etwas zu erwarten. Und das dritte, auf Jesu Wort hören und es tun. Eigentlich auch etwas Einfaches. Obwohl die Kellner bei der Hochzeitsfeier, egal ob das bezahlte Diener oder hilfsbereite Nachbarn waren, die da aushalfen, die waren sicherlich überrascht, als Jesus ihnen auftrug, die 6 großen Krüge mit Wasser zu füllen. Was sollte das? Wusste er nicht, welche Plackerei das war, 600 Liter Wasser zuerst im Brunnen zu schöpfen und dann bis ins Haus zu schleppen und in die Krüge zu schütten? Wozu sollte diese unsinnige Aktion gut sein? Wollte er jetzt dieser Hochzeitsgesellschaft sozusagen Wasser als Wein verkaufen, so nach dem Motto, ja, man muss ja nur so tun, als ob der Bluff zählt? Was wäre gewesen, wenn die Kellner sich geweigert hätten? Oder wenn sie versucht hätten, mit Jesus über den Sinn und den Nutzen dieser Aktion zu diskutieren? Nichts wäre passiert. Wasser wäre nicht zu Wein geworden. Und wir, tun wir immer alles, was Jesus uns sagt, was wir in der Bibel als sein Wort hören? Ich habe den Eindruck, das Wort Gehorsam ist ein unpopuläres Wort, insbesondere unter Christen. Denn zum Gehorchen ist zum einen Horchen, hinhören auf Jesu Wort wichtig und dann das schlichte Tun. Wir diskutieren lieber und hören vor allem nicht hin, was er uns sagt. Vieles ist überhaupt nicht schwer zu verstehen, aber es fällt uns schwer, es zu tun, weil wir dann ja unsere Denk- und Verhaltensweisen ändern müssten. Wie ist das zum Beispiel mit einem Vers wie Philipper 2? In Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Mark Twain, berühmter Schriftsteller, hat zum Beispiel Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschrieben. Mark Twain hat aus seinem Christsein nie einen Hehl gemacht. Und zu ihm kam eines Tages ein Mann und sagte ihm, also ich kann nicht mehr in der Bibel lesen, denn da gibt es so viele Stellen, da habe ich mit vielen Stellen Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe. Und Mark Twain hat ihm geantwortet, ich habe vor allem Schwierigkeiten mit den Stellen, die ich verstehe. Was sollen wir also tun? Jesus, unser Wasser bringen. Und was anderes als Wasser können wir ihm auch nicht bringen. Aber er kann unser Wasser in Wein verwandeln. Es ist wahr, wir kochen alle nur mit Wasser. Wir zusammen in der Gemeinde und jeder einzelne von uns in seinem Leben, wir kochen alle nur mit Wasser. Und darüber müssen wir uns auch gar nicht grämen. Wir können keinen Wein daraus machen. Aber Jesus. Allerdings müssen wir ihm unser Wasser auch bringen. Und manchmal ist das auch eine Plackerei, wie damals mit den 600 Litern. Das heißt, manchmal muss man sogar bei einfachen Dingen mit anpacken und sich die Hände schmutzig machen. Muss man sich bemühen, etwas tun, etwas verändern. Damit aus Wasser Wein wird, damit Geschmack und Fülle in unser Leben kommt, müssen wir uns in Bewegung setzen und dabei auch manchmal Ungewohntes und für uns Neues tun, sowie Altes und Liebgewordenes auch lassen. In jedem Fall kostet es Einsatz an Zeit und Kraft, unser Wasser zu Jesus zu bringen. Dass dann aus Wasser Wein wird, das ist seine Sache. Dafür sind wir dann nicht mehr zuständig. Ich finde das entlastend. Von uns ist nur gefordert, zu gehorchen, heißt auf Jesu Wort zu hören und das zu tun, was wir können, mehr nicht, aber auch nicht weniger. In Johannes 15, wo Jesus von dem Weinstock und der Frucht der Reben spricht, hat Jesus die Frucht, im Endeffekt den Wein, ja, an das Bleiben an ihm geknüpft. Es kommt darauf an, die Verbindung mit ihm, die Nähe zu ihm nicht abreißen zu lassen. Darin liegt das ganze Geheimnis des Christseins. Damit auch bei uns aus unserem Wasser Wein werden kann, müssen wir Jesus immer wieder neu einladen in unser Leben, ihm alles sagen, was uns Sorgen macht und nicht aufhören, von ihm etwas zu erwarten und das tun, was er uns sagt, auch wenn wir es zunächst nicht verstehen oder es uns Mühe macht. Interessant ist übrigens, das ist auch das Ende des Berichts von der Hochzeit zu Kana, den Johannes uns gibt. Da steht nicht als Ergebnis dieses Wasser zu Wein und alle feierten noch fröhlich viele Tage lang, sondern da steht als Ergebnis, Jesus machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Wann ist aus Wasser Wein geworden? Wann hat sich wirklich etwas getan? Wenn die Herrlichkeit Jesu offenbart wird und wenn Menschen an ihn glauben, dann ist Wasser zu Wein geworden. Kann es sein, dass wir in unserem Leben immer nur Wasser sehen und wenig Wein, weil wir falsche Vorstellungen vom Wein haben? Was macht uns denn letztlich glücklich und froh? Was reißt den Grauschleier von unserem Leben? Was erfüllt uns und erquickt uns wirklich? Ein bisschen mehr Lebensqualität, was auch immer das bedeuten mag. Oder die Erkenntnis, welch wunderbaren Herrn wir haben, dem wir vertrauen können, der uns nicht fallen lässt und der sogar aus unserem Wasser Wein machen kann. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die ich bei Axel Kühner gefunden habe und ich habe sie auch schon mal erzählt. Einige mögen sie kennen, aber sie ist so gut, sie muss man wiederhören. Im Religionsunterricht wird die Geschichte von der Hochzeit zu Kana behandelt. Und der Religionslehrer ist einer von der aufgeklärten kritischen Sorte. Er erklärt den Kindern, wie das damals zur Zeit Jesu war mit einer Hochzeit, wie das gefeiert wurde, wie sich Familien durch eine Woche Festlichkeiten mit vielen Gästen hochverschuldeten, aber alle ihre Ehre da reinsetzten, die Gäste gut und reichlich zu bewirten. Und er macht deutlich, welche Katastrophe es bedeutete, dass der Wein ausging und wie verwunderlich es doch war, dass Jesus, der als Gast zur Hochzeit eingeladen war, in dieser Verlegenheit gut 600 Liter Wasser in den besten Wein verwandelte. Und um dieses etwas Anstößige aus den Kindern herauszulocken, er ist ja schließlich auch gegen Alkoholmissbrauch, fragt er dann die Klasse, was haben wohl die Leute im Dorf damals gedacht, als Jesus so viel Wasser in Wein verwandelt hat. Und dann meldet sich ein kleiner Junge und sagt, die Leute haben gedacht, den laden wir auch mal ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.